No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute wieder mal zu dritt und heute endlich mal ein weiblicher Gast. Hallo Miriam, hallo Alex.
Hallo, grüß euch. Ja, mich freut es total, dass die Miriam heute zu Gast ist bei uns im Podcast. Eine hervorragende Tennisspielerin. Moni, du lernst ja auch mit dieses Rating im Tennis, ITN 564. Ja, hat selber mit einem ehemaligen Davis Cup trainiert als Kind oder Jugendliche. Aber richtig erfolgreich war sie dann im Skisport als Olympia-Zweite. Und heuer war das in Saalbach, WM Silber geholt in der Abfahrt. Miriam, super, dass du bei uns bist. Freut mich total, dass du da im Podcast das da Zeit genommen hast. Ich habe aber gleich eine Frage dazu. Ja? Du bist relativ lang im Spitzensport tätig. Und hat sich da im Laufe der Zeit dein Verständnis von Gesundheit und Regeneration verändert? Und wenn, wie?
Ja, also zuerst einmal gefreut mich, dass ich heute bei euch sein darf. Also ich bin schon richtig gespannt, welche Fragen alles sie auf mich einprasseln. Also ich glaube, das wird sicher eine gute Zeit. Und ja, du sagst es wirklich. Also ich bin wirklich schon lange Zeit im Spitzensport aktiv und ja, es hat sich schon also sehr, sehr stark verändert für mich. Also es war früher, wenn ich noch an meine Anfangsjahre, sag ich jetzt auch eher auf den Skisport denke, war eigentlich Gesundheit und Regeneration nicht so präsent. Also es war wirklich, ja, du hast halt deine Pausen gemacht und du hast schon einen Plan gehabt, aber nicht so strukturiert, sage ich mal, wie es jetzt ist. Und also es war schon ein brutaler Wandel drinnen jetzt. Natürlich, ich glaube, man setzt sich mit einem oder ab einem gewissen Alter vielleicht einfach mehr damit auseinander mit der gesamten Thematik. Aber es ist schon, finde ich, jetzt mittlerweile viel mehr präsent.
Ja. Hat es irgendeinen besonderen Moment gegeben, wo du gesagt hast, das war's, ohne dem geht's nicht mehr? Fokus auf Regeneration und auch Ernährung?
Ja, wollte ich schon sagen. Also es war bei mir wirklich 2017, wie ich mich verletzt habe, da habe ich einen Schien- und Wadenbeinbruch gehabt. Da ist schon mal so ein bisschen, der Hammer gekommen und habe einmal gesagt, okay, so geht's nicht. Jetzt sagt einmal der Körper, wo es lang geht. Und sonst ist es immer so, ich vergleiche das eigentlich recht gern, wenn du verletzungsfrei bist, dann kannst du vom Kopf her und vom Körper sagen, okay, da geht's lang und jetzt quälst du dich und bam, bam, bam. Und da ist wirklich, 2017 ist es wirklich so einmal gekommen, okay, halt, stopp, jetzt hast du eine Verletzung. Jetzt sagt der Körper mal, wie geht's weiter? Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, du brauchst einen anderen Umgang mit der gesamten Regeneration. Du musst mehr auf die, oder nicht mehr, aber du musst vielleicht die Ernährung ein bisschen anders betrachten. Welche Nahrungsmittel helfen da bei der Heilung? Welche sind eher vielleicht für, weiß ich nicht, zum Beispiel Entzündungen eher hemmend. Also das war für mich schon wirklich einmal so der Paukenschlag, wo mein Körper einfach gesagt hat und wo ich gemerkt habe, okay, es gibt da einfach mehrere Faktoren, auf die was man schauen muss.
Also das ist einmal das vom Körperlichen her war es durch eine Verletzung, wo man dann einfach mal alles durchleuchtet, was könnte man besser machen, wie komme ich ja schneller wieder retour, nehme ich an. Und vom Kopf her, wie gehst du da mit so einer Drucksituation um? Weil, verändert ja auch oft das ganze Setup, oder?
Ja, natürlich. Also damals war es für mich eigentlich schon so, das war die erste Verletzung eigentlich, wo ich vom Kopf her gemerkt habe, okay, das ist jetzt eine neue Situation, du musst das Ganze einmal lernen. Es war dann eigentlich jahrelang, wo mich einfach Operationen auch begleitet haben. Und da habe ich einfach da schon gemerkt, okay, wenn ein Druck kommt, du musst schauen, oder du musst einfach den Fokus auf dich selber legen. Du musst schauen, was tut dir gut und nicht einfach zu viel mal dumm schauen. Weil ich glaube, da ist jeder sehr, sehr individuell und muss eben mit Drucksituationen einfach jeder einfach für sich einen Weg finden und für sich das Beste herauszufinden.
Was wir immer wieder hören von Sportlerinnen, aber auch von Sportlern, dass es mittlerweile im absoluten Spitzensport diese mentale Regeneration fast wichtiger ist als wie die rein körperliche. Ich habe mir ja schon beim Stefan Babinski ein bisschen vertan, wie ich gesagt, naja, ein Abfahrer, der steht da 2 Minuten oben, das kann ja körperlich nicht so arg sein. Aber ist das Mentale wirklich so viel wichtiger geworden in letzter Zeit auch, die Regeneration?
Ja, ich finde schon, also es auch mit dem Alter habe ich gemerkt, dass das einfach ein wichtiger Part ist. Also ich sage jetzt, es ist sowohl als auch. Also es ist sowohl körperlich, aber auch vom Kopf her, weil wenn du sagst, okay, vom Kopf her bist du nicht 100% bereit, dass du die jetzt quälst oder dass du die bei einer Abfahrt oder bei einem Rennen hundertprozentig abhaust, dann hemmt sie irgendwas. Aber es ist auch, glaube ich, das Gleiche, wenn der Körper sagt, nein, ich bin nicht hundertprozentig fit, dann wird das auch nicht gehen. Also ich glaube, dass das ein bisschen ein Wechselspiel oder ein Zusammenspiel ist, dass wirklich der Kopf oder das Mentale und das Körperliche extrem wichtig ist, wie sehr du ans Limit gehen kannst. Und deswegen ist auch die Regeneration sicher bei beiden Seiten sehr, sehr wichtig.
Super. Wir haben ja zu Gast gehabt einen ganz interessanten Mann, der im Vorarlberg das Projekt Female Athletes leitet. Ja, und da hat er mal immer in ÖSV und ÖSV erwähnt, dass es da schon Workshops etc. gibt, was für mich eine Frage dazu passen würde, inwieweit hilft da der Verband oder das Setup, dass man auf diese Sachen Rücksicht nimmt oder ich sage jetzt einmal, die Kommunikation war vielleicht nicht gerade das beste Thema, was jetzt ÖSV und Damen betrifft, aber legt man da mittlerweile einen großen Fokus drauf, dass man für euch das Beste rausholt, auch individuell?
Ich glaube auch, dass sich das jetzt in den letzten Jahren extrem entwickelt hat. Also ich muss schon sagen, früher natürlich ist zum Beispiel ein Mentaltraining angeboten worden, aber da war zum Beispiel dann eine Person zuständig für alle. Ich meine, die letzten Jahre ist dann schon so geworden, es sind die Bereiche Ernährung, Psychologie. Es gibt Ansprechpartner, aber ich finde natürlich, der ÖSV stellt das zur Verfügung, aber solche Personen oder das ist alles sehr individuell und du brauchst, glaube ich, als Athlet da in dem ganzen System den richtigen Ansprechpartner. Also es ist für mich zum Beispiel so, dass ich einfach dann extern, wenn dazu geholt habe für mich, wo ich weiß, okay, mit denen kann ich auf einer Wellenlänge arbeiten. Also es wird schon, muss ich sagen, jetzt mittlerweile viel mehr angeboten seitens vom gesamten System. Also da hat man schon gemerkt, dass da ein Fortschritt vorhanden ist. Aber das ist ja klar, dass das nicht für jeder Mann, jede Frau passt. Also ich muss sagen, ich habe mir da einfach extern wen hergeholt, wo ich einfach merke, okay, das ist für mich stimmig und da arbeite ich einfach gerne mit wem zusammen. Aber das Ganze nimmt schon, sage ich einmal, den richtigen Weg oder schlägt den richtigen Weg ein, dass da einfach andere Sachen wie nur Skifahren und Konditionstraining auch wichtige Komponenten sind in dem Ganzen.
Ich muss ja sagen, ich war ja komplett überrascht von dem Podcast bei Female Athletes, weil ich mir fast selber als Vater von einer Sportlerin Gedanken gemacht habe, dass ich viele Sachen nicht gewusst habe, dass ich eigentlich fast schockiert war, dass das noch nicht fix in einer Trainerausbildung drinnen ist, wenn man mit jungen Athletinnen arbeitet oder überhaupt mit Athletinnen. Und dass da andere Länder halt wieder mal weit, weit voraus sein. Aber zumindest ein Zeichen, dass man jetzt einen Fokus drauf legt, was ja schon einmal gut ist. Und du hast ja eine Geheimwaffe auch noch, ne? Dein Bruder. Der hilft auch. Oder? Das ist immer cool, wenn man die Interviews hört. Ja,
ja, nein, das, also, wie du sagst, also es ist, der SV kommt da jetzt schon langsam ins Rollen, aber so du wie du angesprochen hast, also mit Joachim, da habe ich eine gute Zusammenarbeit. Eigentlich in vielen Bereichen, ich meine, Ernährung jetzt eigentlich eher, ist jetzt so nicht ein Bereich gewesen, was wir gemeinsam gemacht haben. So gewisse andere Sachen auch nicht, aber Konditionstraining bringt sich viel ein, mit dem Skitraining sowieso und so Mentaltraining, das kennt er sich einfach aus, er war eben selber Athlet, er weiß, wie es in gewissen Phasen einfach abläuft, aber natürlich, er hat auch keine psychologische Ausbildung, also da greife ich dann auf in anderen zurück, aber es sind einfach, ab und zu ist es nicht schlecht, wenn man mit Familienangehörige hat man doch noch eine andere Basis. Also da öffnet man sich vielleicht sogar leichter als nachher doch mit den Externen.
Ja, super cool. Zum Thema Ernährung nochmal zurückzukommen und auch Leistungsfähigkeit. Hat sich das bei dir eher intuitiv dann abgespielt, dass du gemerkt hast, was tut mir gut, oder hast du dort auch wirklich professionelle Begleitung gesucht oder geholt?
Nein, bei mir war es wirklich eigentlich so, dass ich am Anfang habe ich schon ein bisschen selber sogar mal experimentiert, was taugt man, welche Schiene schlage ich ein, hat glaube ich jeder mal seine Phasen, was er mal probiert. Aber ich muss dann schon sagen, ich habe mir dann, aber auch eigentlich, jetzt im fortgeschrittenen Alter erst vor ein paar Jahren, eigentlich, muss man sagen, eigentlich wieder relativ spät, da schon einmal professionelle Begleitung eben oder professionelle Hilfe auch geholt oder einfach einmal Ratschläge, weil ich habe mir dann schon gedacht, okay, irgendwie war das für mich einfach ein Thema, mit dem ich mich ein bisschen mehr noch auseinandersetzen möchte. Und da bin ich auch dann selber schon mit einem Alter einfach draufgekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, da musst du schon ein bisschen noch mehr rundherum blicken, weil bei mir, ich kann es eher offen zugeben, es war immer so, okay, ich habe geschaut, was habe ich trainiert? Okay, es war Krafttraining, es war Ausdauertraining und jetzt brauche ich das. Aber was danach alles kommt, was heute am Nachmittag kommt, was morgen kommt, das habe ich eigentlich nie so in Betracht gezogen. Und das war dann schon für mich so ein Punkt nochmal, wo ich gesagt habe, okay, das musst du einfach noch mehr beachten. Und das war ich dann schon froh, dass ich gesagt habe, okay, ich hole mir da einen Externen, ich will da einfach einmal ein paar Tipps, eine Hilfe. Und dann habe ich da einfach schon die Ernährung dann auch auf das einfach ein bisschen umgelegt. Ah, okay, mit dem, was war, was kommt. Aber ich glaube, das Wichtige ist schon, dass man nachher auch selber dann sich trotzdem da noch ein bisschen frei bewegen kann.
Welche Rolle spielten, jetzt kommen wir nämlich auf mein Lieblingsthema, ja. Welche Rolle spielten dann auch die Darmgesundheit in Bezug auf die Ernährung oder was dir dann gut tut oder weniger gut tut? Oder
Also
wie weit hast du dich damit beschäftigt?
warum ich eigentlich auf das Ganze gestoßen bin, war eigentlich eher der Fakt, dass ich extrem viel krank war. Also ich habe da, das war ich gerade letztes Jahr, da war ich glaube ich über den Sommer, habe ich 3 bis 4 Mal innerhalb von ein paar Monaten war ich einfach krank. Oft eben die Problematik mit dem Fliegen oder mit dem Reisen, wo ich mir gedacht habe, warum immer noch Flugreisen? Das war einmal das Thema, aber dann eben auch im Sommer, wo ich daheim war und dann irgendwie habe ich mir gedacht, das gibt's einfach nicht. Hab dann eben auch Bluttests gemacht und ist nie wirklich was rausgekommen, dass man sagt, okay, und das ist der Grund. Und dann bin ich irgendwie mit der Schmidhofer Niki ins Gespräch gekommen. Ich weiß nicht mehr, warum wir geredet haben und darf die vielleicht genau zu dem Zeitpunkt auch wieder krank gewesen sein. Dann hat sie einmal gesagt, ja, aber hast du einmal Darmgesundheit? Hast du das Thema schon mal ein bisschen beachtet oder an das gedacht? Dann habe ich gesagt, nein, eigentlich gar
Darf
nicht, weil
man nur kurz sagen, dass die Niki ja jetzt auch Therapeutin ist, ne?
genau, die hat
Oder?
jetzt
Die hat
Massageausbildung gemacht.
und beschäftigt sich
Und
mit dem Thema allgemein auch Gesundheit, ne?
dann hat eben sie gesagt, ja, weißt du was, ich gebe dir mal den Kontakt von der Simone. Und dann ist das Ganze ein bisschen ins Rollen gekommen. Und dann ist das schon eine Thematik geworden, wo ich sage, okay, hat mir sehr viel geholfen. Ich würde jetzt da nichts verschreien, aber ich war jetzt seitdem nur einmal krank.
Gleicher Frage, hast du gleich alles verstanden? Weil so ist ja der Podcast entstanden, dass ich nichts verstanden habe. Die Simone hat mir jedes Bakterium mit Vor- und Nachnamen erzählt. Und ich war so begeistert und habe aber zu wenig verstanden und habe gesagt, du, das Thema ist einfach so wichtig, aber wenn man nicht gern drüber redet, vielleicht. Mittlerweile habe ich keinen Charme mehr, Umgang oder Darm zu reden.
Nein, ich weiß noch damals, wie wir dann telefoniert haben, ja, und das passt nicht, und da konnte man optimieren und hin und her, und dann denke ich mir, ja, aber mein Kopf ist dann gleich einmal zum Rauchen angefangen, aber es ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man sich einfach sehr viel beschäftigen kann, vor allem wenn man nicht aus der Materie kommt. Dann ist
Ja.
das, glaube ich, gleich einmal ein Bereich, wo man relativ schnell überfordert ist, was das Ganze gibt oder was das alles bedeutet. Aber ich war echt froh, dass mir die Schmiede oder die Niki da den Weg gelegt hat.
Ja, also ich finde das großartig. Bei mir war es kein ehemaliger Sportler, sondern mein Steuerberater.
Oh.
Ja, das mal an, kontaktiere mal die Simone. Simone, wie war das für dich, wie sich die Miriam gemeldet hat?
Naja, mit der Niki, die Zusammenarbeit ist ja schon ganz lange. Es war ja eine unserer ersten Athletinnen im Omnibiotic Power Team, eigentlich mit einem Flaschensponsoring. Das war so zum Ende ihrer Karriere, wo wir begonnen haben, uns auch mehr eigentlich mit dem Thema Sport und Athleten zu beschäftigen, auch in der Außenwirkung natürlich über Sponsoring. Und dann hat es mich natürlich extrem gefreut, als diese Kontakte auch im ÖSV immer aktiver auch auf mich zugekommen sind. Egal, eben über die Nicke ganz viel, so wie die Miriam, oder dass man auch über teilweise Trainer, also wir arbeiten da ja mit Robert Berger ganz intensiv auch zusammen und seiner Gruppe, und dann kommen die Athletinnen von sich aus, und das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, weil, so wie die Miriam gesagt hat, das ist so hoch individuell, und auch wie ist Ernährung für den Alltag umzusetzen, das muss ja jeder Athlet für sich selber wissen, macht Sinn, dass man da auch über eine Diätologin arbeitet. Da haben wir ja mittlerweile Gott sei Dank auch im ÖSV ganz gute Leute. Das war ja lange Zeit nicht so. Und nachdem es aber so eine Einzelsache ist, also jeder muss da für sich selber eine Lösung finden, ist das immer ganz gut, wenn die Athletinnen oder Athleten dann individuell kommen. Und ja, so wie in der Miriam ihrem Fall, das sind dann die Standardparameter, die man sich einmal anschaut. Und ja, dieses viele Herumreisen, immer wieder im Flugzeug sitzen, hoher Stress durch einerseits die mentale Belastung, aber natürlich auch die körperliche. Das macht natürlich ganz viel auch im Darm. Und darauf kann man sich dann auch fokussieren. Und das funktioniert in den meisten Fällen dann ganz gut, wenn man so kleine Stellschrauben dreht, um den Athleten einfach ein bisschen stärker in seiner Widerstandsfähigkeit auch von eben Infektanfälligkeiten und so weiter aufzustellen.
Okay. Achtest du jetzt bewusst auf Lebensmittel und hast du rausgefunden, was dir gut tut oder weiter nach Herzenslust? Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, bei den Skifahrern Ernährung, naja.
Also es ist bei mir wirklich so, dass ich eigentlich schon sehr ausgewogen ist. Oder eigentlich, ich bin zum Glück gar nicht Horkel, was das betrifft, aber zum Beispiel das Thema Weizen ist bei mir ein Thema, wo bei Bluttests oder zum Beispiel oder bei gesamtlichen Untersuchungen eigentlich nie was rausgekommen ist, aber ich kriege von dem einfach Blähungen zum Beispiel. Und dann ist es für mich ein Thema, okay, auch wenn jetzt das zum Beispiel beim Test nie rauskommt, ich merke einfach körperlich, es taugt mir nicht. Und das ist halt dann, was ich einfach zum Beispiel vermeide, weil ich muss, früher hat man immer gemeint, oder haben, ich weiß noch, zu Beginn im ÖSV, wenn man auf Konditionskurs war, der klassische Mittagsteller nach dem Training waren Nudeln. Und am Abend ein Brot und zum Frühstück auch noch ein Brot, also so der Klassiker, wo einfach brutal viel Weizen gekommen ist. Und da habe ich einfach jetzt über die Jahre schon gemerkt, wenn ich einfach Nudeln und Brot, weil ich meine, man kann beim Brot, reines Roggenbrot, schmeckt meistens eh besser, aber es gibt einfach so viele Alternativen, was mir einfach dann von der Verträglichkeit, einfach vom Gefühl her besser taugt, dass ich sage, okay, das lasse ich einfach weg, vielleicht mittlerweile kann, vielleicht ist es auch nur eine Kopfsache, weiß man nicht, aber macht halt vielleicht auch schon viel aus.
Ja, aber Simone, das ist für mich. Ist das nur Kopfsache oder hat das dann eine Auswirkung auf die Leistung eventuell?
Naja, nein, natürlich nicht, weil wir müssen uns ja immer klar sein, was wir in so Bluttests anschauen, zum Beispiel was die Glutenunverträglichkeit betrifft, das sind wirklich so Standard-Hardcore-Parameter, wo wir dann eine Zöliakie messen oder eine ganz starke Glutenunverträglichkeit. Aber die Bandbreite dazwischen, zwischen mir tut das nicht gut. Ich bin nicht 100% leistungsfähig. Ich habe Blähungen und einer wirklichen ganz starken Unverträglichkeit, wo man dann wirklich eine Hardcore-Symptomatik dahinter hat, da ist die sehr ganz breit, und wir sprechen ja so wie in der Miriam in ihrem Fall von einem Athleten, der auf ganz hohem Weltklasse-Niveau performen muss, und da sind es natürlich die Nuancen, die den Unterschied machen, und auch wenn es nur im Kopf ist, also wenn sie nur das Gefühl hat, es tut ihr nicht gut, das Gefühl an und für sich ist ja schon entscheidend, und einen Skifahrer macht ja auch Gefühl ganz viel aus, oder? Auf der Strecke muss er auch aufgrund seines Gefühls reagieren und Gas geben, sozusagen. Und das ist doch ganz entscheidend. Und das sind diese kleinen, feinen Nuancen, auf die wir uns dann schon fokussieren müssen. Und ja, leider ist natürlich die klassische Diagnostik einfach nur eine Schwarz-Weiß-Diagnostik, aber die Grautöne dazwischen, die machen dann den Erfolg aus und deswegen schauen wir da auch genau hin.
Okay. Gibt es trotzdem irgendetwas, was nicht fehlen darf vor dem Rennen, was du unbedingt essen musst? Oder auch ein No-Go, wo du sagst, das kommt sicher nicht vor dem Rennen?
No-Go, ja, also bei vorm Rennen ist bei mir wirklich so, ich habe eigentlich immer mein eigenes Frühstück dabei. Also das ist wirklich so, ich habe eigentlich immer Haferflocken dabei. Und das ist richtig immer in der Früh her zum Porridge, so fast ja, 365 Tage im Jahr. Also ich bin wirklich nicht die was frühstücken tut mit Ei und Käse oder irgendwas, sondern Porridge mit einem Obst. Und das finde ich dann auch super, weil ich merke es auch beim Konditionstraining zum Beispiel, das hält lang an, vertrage ich echt gut und deswegen mache ich jetzt auch im Winter dann nicht irgendwelche anderen Sachen vorm Rennen. Also das ist eigentlich eher schon wie ein bisschen ein Ritual.
Okay.
Ist auch wieder
Aber das ist
Kopfsache ja
ja.
oft.
Ja, aber das ist ja auch gut, oder?
Nein,
Simona,
also
oder?
ich,
Dagegen
ja
ist ja
klar.
nichts einzuwenden. Na?
Nein, nein,
also ich finde
absolut
vor
und
allem,
deswegen. Du weißt immer, was du hast.
Genau.
Und ich meine, wir sind so viel in die Hotels unterwegs, da schwankt alles ist so und deswegen mein Porridge, heißes Wasser gibt es überall, also hab immer, dann bin ich immer auf der sicheren Seite.
Total.
Jetzt
Na,
hast du
das auch
angesprochen,
ganz
dass du
clever.
ja, jetzt hast du angesprochen, dass du eigentlich auf das Thema gekommen bist, weil du infektanfällig warst oder immer wieder im Winter krank. Und
Genau.
ihr seid ja sowieso, ich meine, ihr seid viel unterwegs und noch nah im Winter und kalt warm und viel Leute irgendwo dann in geschlossenen Räumen etc. Wie schaffst du, dass du dann jetzt dein Immunsystem quasi stabil hältst?
Also ich muss sagen, eigentlich wirklich, seitdem ich jetzt da letztes Jahr angefangen habe mit der Simone arbeiten, ich glaube, dass mir einerseits das schon extrem viel geholfen hat, dass ich das jetzt nicht nur beim Reisen verwende, sondern wirklich jetzt schon mittlerweile tagtäglich zu meinem Alltag geworden ist. Und weil ich halt einfach doch beim Fliegen bei mir immer das Thema war, gewesen ist, mit krank geworden, bin ich wirklich so, dass jetzt eigentlich, wenn ich zum Beispiel schlafe im Flieger, immer Masken trage, weil mir ich das Gefühl habe, ich trockne sonst in einem Flugzeug einfach innerlich aus. Und es ist einfach alles, die ganzen Atemwege sind einfach dann bereit, dass so ungefähr die Bakterien, ja, kämpfen oder so daher.
Echt?
Also so, das Gefühl habe ich und das muss ich sagen, ich habe das heuer nach Chile und haben jetzt auch gemacht. Ich habe gemerkt, sobald ich schlafe, trocknet bei mir zum Beispiel der Mund extrem auf. Und deswegen hab ich gesagt, passt, ich schlafe mit Masken. Ich befeuchte das quasi ein bisschen und schaue, dass ich einfach dann auch zum Beispiel bei den ganzen Flugreisen extrem viel trinke, dass es einfach immer feucht ist. Und auch zum Beispiel, wie wir jetzt in Chile waren, da sind wir einen Monat fast durchgehend auf über 3000 Meter. Luft extrem trocken, dort eigentlich auch immer ein Luftbefeuchter dabei, dass einfach das Ganze immer befeuchtet wird, weil sonst, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, bei mir trocknet sonst alles ja aus und ist einfach nur anfällig, dass sie da dann meine ganzen Feinde gleich einmal ansammeln.
Okay, Simone, ich nehme das Immun-D. Ich meine, ich bin nicht mehr so viel unterwegs, aber ich bin seither gefühlt nicht krank, obwohl ich es wahrscheinlich permanent überdosiere, weil ich das einfach zwischendurch lutsche. Im Auto habe ich es, wenn ich irgendwo viel rede, was bei mir oft der Fall ist, haue ich es mir auch wieder eine. Also, Simone, was ist denn mit dem Feuchthalten? Sinnvoll? Anscheinend schon. Und was kann man da zusätzlich machen? Weil das betrifft ja viele Leute dann in der infektanfälligen Zeit, ne?
Ja, die Miriam hat das für sich sehr gut bemerkt und genau so ist es auch. Also wir werden ja im Winter nicht mehr krank, weil die Luft kalt ist, sondern weil sie trocken ist. Und genau diese Trockenheit bietet dann im äußeren Eindringling oft die Möglichkeit anzudocken. Also da geht es wirklich um diese Adhärenz, um diese Anhaftung. Bakterien brauchen eine gewisse Feuchtigkeit, also auch, dass das gesamte, vor allem obere respiratorische Trakt, orales Mikrobiom braucht eine bestimmte gute Anhaftungsfähigkeit über Feuchtigkeit. Und im Winter, wenn es kalt wird, nimmt quasi auch die Feuchtigkeit ab, die Luft wird trockener und deswegen auch wir heizen Räume, es ist trockener in den Räumen selber und so weiter und deswegen sind wir auch infektanfälliger. Und wenn wir aber schaffen, eben einerseits eben zum Beispiel über bestimmte Probiotika, so wie Immun-D, das lutscht man dann auch wirklich das orale Mikrobiom ein bisschen zu stabilisieren, aber indem man auch schon schaut, dass einfach quasi der Speichelfluss aktiv bleibt. Man kann zum Beispiel Öl ziehen in der Früh oder eben, wenn man merkt im Flugzeug, da ist die Luft ja auch trockener, dass man eine Maske trägt und dadurch einfach auch schon das verbessert, ist schon ein guter Tipp. Und natürlich das größte Immunorgan sozusagen ist ja unser Darm. Und da sitzen die meisten Immunzellen. Und wenn natürlich das Darmmikrobiom ausgeglichener ist und wir uns darauf fokussieren, dass natürlich auch vor allem über dieses sekretorische Immunglobulin, das ja im Darm gebildet wird, für die auch wiederum, also für die Entstehung dieses Immunglobulins sind ganz aktiv auch bestimmte Bakterien zuständig, die guten. Wenn wir das eben auch schaffen, dann ist der Mensch einfach weniger infektanfällig und dann ist man auch widerstandsfähiger, weil die äußeren Eindringlinge, die kommen. Wir sind in Räumen, wo ganz viele Menschen sind, die unterschiedliche Bakterien und Viren von sich geben sozusagen. Und da muss man einfach durch. Das bleibt uns ja nicht erspart als Menschen. Wir können uns nicht oder sollen uns auch gar nicht einsperren. Aber die Widerstandsfähigkeit über das eigene Mikrobiom, das kann man stärken.
Aber ich werde jetzt schon ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich habe den Podcast mit dem Babinski Stefan mal angehört und da hat er vom Immun-D schon so geschwärmt.
Na, aber ich bin
Aber
ja.
es stimmt eh, sie sind ja gut an, also es
Ja.
lutscht sich relativ
Ja.
leicht.
Ich habe das letzte Mal gefragt, ob man das überdosieren kann, weil dann oft draufkommt, dass ich 5, 6 nehme am Tag. Ja. Ja. Und ich habe früher, wenn ich viel geredet habe oder Vorträge oder kommentieren, dann habe ich das so ein Gelory Voice oder auch so Sachen genommen, die Kräuterpastillen, dass ich irgendwie ein bisschen eine Feuchtigkeit habe. Und ich habe Kehlkopfprobleme immer wieder gehabt, also Kehlkopfentzündungen und habe jetzt einmal ein Jahr nichts gehabt. Ja. Und gehe bewusst dorthin, wo kranke Leute sind. Also nicht bewusst, aber ich weiche jetzt nicht aus. Früher bin ich halt da runtergegangen und habe mir gedacht, du, da husten sie mir zu viel, ich war draußen. Ja. Und jetzt ist mir das wurscht. Ja. Aber wie gesagt, wenn du den Podcast schon gehört hast, dann kommt ja noch ein Thema, was leider bei Sportlern immer wieder kommt, das sind Medikamente, Antibiotika. Wie gehst du damit um? Schützt du da auch oder schaust, dass die man weglassen für einen Sportler, wenn er Rennen ist und du hast irgendwas? Wie gehst du damit um?
Mal, es ist schon, also ich muss jetzt sagen, jetzt eben zum Glück habe ich jetzt länger zum Beispiel nicht Antibiotika braucht. Es ist sonst auch ein Thema, wo ich sage, okay, wenn es zum Beispiel notwendig wäre, da redet man schon mit dem Arzt, ist es wirklich notwendig jetzt? Muss man gleich das nehmen oder schaut man, vielleicht geht es nicht irgendwie, weil ich weiß noch damals, wie ich so viel krank war, da war es wirklich dann schon so oft, dass man sagt, okay, na, warten wir noch einmal 3, 4 Tage, machen wir noch einmal Blutbild und schaut, ist es wirklich notwendig? Natürlich schaut man, wenn es dann nicht mehr zum Ausweichen ist, okay, wie kann man sonst den Darm ein bisschen schützen, vor allem an Antibiotika wissen wir, glaube ich, alle, dass das nicht das Beste so ungefähr ist, aber ab und zu geht es halt leider nicht mehr. Aber wie gesagt, ich muss sagen, jetzt schaue ich, dass ich, oder bin ich froh, dass ich es momentan nicht so oft meinen Gebrauch gehabt habe, aber man muss natürlich auch danach schauen, wie kannst du die Darmflora wieder aufbauen. Weil das, glaube ich, übersehen dann schon relativ viel Leid, weil einfach nachher im ersten Moment, okay, Antibiotika haue ich mir eine und dann bin ich wieder gesund, aber das ist halt das Wohlbefinden, aber ich glaube wahrscheinlich, wie es dann im Darm danach geht, ja, weiß man nicht, wenn man nicht reinschaut. Also.
Also ist im Grunde genommen kommst du auch ohne Schmerzmittel etc. aus. Also das ist ja bei vielen Sportlern, das haben wir zum Beispiel im Tennis komplett unterschätzt. Da hat die Simone das letzte Mal eh im Podcast gesagt, dass über 1000 Medikamente haben Inhaltsstoffe, die sich aufs Mikrobiom oder auf den Darm negativ auswirken. Und ein Tennisspieler, du warst jetzt gerade beim Nadal in der Akademie, habe ich gesehen, ja, da ist spätestens nach der ersten Woche bei einem Grand Slam ist das Frühstück mit Voltaren. angereichert, weil du irgendwelche Schmerzen oder Entzündungen hast, ja.
Ja,
Aber
es ist.
vielleicht weniger.
Naja, ich glaube, ich darf jetzt nicht sagen, dass bei uns weniger ist. Man weiß ja oft nicht, was sie die anderen alles reinwerfen, aber ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich bin wirklich oder habe das Glück, dass ich ohne Schmerzmittel fahren kann. Habe keine Wehwehchen aktuell. Ich habe natürlich, ich hab jahrelang aufgrund von meiner Verletzung damals schon ziemliche Schmerzen gehabt. Aber habe auch gewusst, okay, zum Beispiel Voltaren vertrage ich zum Beispiel nicht so gut. Ich habe dann auf andere Sachen ausweichen müssen. Aber eigentlich seit meiner letzten Operation 2020 ist es Gott sei Dank nicht mehr so, dass ich Schmerzmittel brauche. Also die sind irgendwo ganz versteckt.
So soll es bleiben, so soll es bleiben. Dann kommen wir zu was Angenehmeren. Wie schaut denn für dich so ein idealer Regenerationstag aus?
Ein Regenerationstag, ja.
Was ist
Also wenn
das?
ich wirklich, nein, sehr wichtig habe ich über die Jahre auch gelernt. Früher war ich ja so hauptsächlich viel trainieren und keine Pause, aber irgendwann, so wie gesagt, hab, lernt der Körper das, dass einmal Pause sehr, sehr wichtig ist. Man merkt es oft, wenn man mal eine Woche auf Urlaub ist und nichts tut, dass oft viel mehr weitergeht. Ja, Regenerationstag ist für mich eigentlich eher wichtig, dass man da eigentlich seinen ganzen Speicher erstens vor der Ernährung, dass das trotzdem aufgefüllt wird und das nicht, weil heute trainiere ich nichts, heute brauche ich nichts essen. Also das ist ja oft ein bisschen so eine, ja, Vermutung, aber das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man einerseits durch Essen schon den Körper wieder vollfüllt, weil es kämen wieder extrem intensive Tage. Wichtig ist auch, finde ich, das Trinken, Flüssigkeitszufuhr, sehr, sehr wichtig. Und für mich ist immer so, dass ich, wenn ich einen freien Tag habe, ich schaue trotzdem, dass ich rauskomme, dass ich mich ein bisschen bewege. Und ja, kalt duschen ist für mich so das Re die Regenerationsmaßnahme schlechthin. Nicht nur an einem Regenerationstag, sondern auch noch intensive Einheiten. Zum Beispiel kalt duschen ist halt, ja, kommt man vor, das haut mich dann wieder viere.
Also kein Eisbad, sondern kalt duschen reicht, ja?
Ja, ne, besser war natürlich ein Eisbad, aber das hast halt nicht überall.
Ja.
Deswegen die Dusche aufs Minimum oben dran, das ist dann eher sehr frisch.
Ja. Gibt es bei euch eigentlich, wird da viel gearbeitet mit Monitoring und diesen ganzen Tracking-Ringen und Armbändern etc. oder sagt es, na, das braucht man nicht?
Ich muss sagen, mittlerweile tragt es eigentlich auch jeder, gell? Und ich
Echt?
bin auch, ja, ich hab's auch, oder ich trage auch den Aura-Ring zum Beispiel, oder früher das Whoop-Bundle tragen. Also, ich schaue es mir immer an. Ich schaue es mir oft, zum Beispiel an einem Renntag, schaue ich mir meinen Schlaf erst am Nachmittag an. Weil ich bin halt vielleicht eine vom Typ her, die was sehe. Ja, habe ich jetzt schlecht geschlafen, konnte ich schlecht fahren. Nicht, dass man sich da was eininterpretiert, aber ich mache es zwar, aber ich muss ehrlich sagen, ich verwende es nicht für Trainingsmaßnahmen zum Beispiel, weil ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass man sich da viel mehr mit der ganzen Thematik beschäftigen müsste, wenn man das schon wirklich so verfolgt. Aber es ist halt so ein bisschen ein Trend, kommt mir vor.
Ja, bin ich bei
Und
dir. Aber im Spitzensport, Simone, kann man das sinnvoll im Spitzensport nutzen? Oder ist
ja,
es eher ein Gadget?
kann man, aber das, was wir jetzt da haben, ist eher meiner Meinung nach ein Gadget, weil wir wissen ja auch, dass die Messparameter, zum Beispiel was die Herzratenvariabilität betrifft, ja
Ja.
sehr, sehr unvalide ist. Also wenn du jetzt zu einem richtigen Guru gehen würdest, also da gibt es ja ein paar Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen, die sagen, alle, bitte lasst das lieber, da zu viel rein zu hinein zu interpretieren, vor allem das, was dann auch performance-wise genutzt werden kann. Wenn man jetzt sagt, ja, ich sehe, wenn ich Alkohol trinke, dann ist mein quasi Schlaf viel schlechter, oder wenn ich eben super hart trainiert habe, dann sieht man auch, dass der Körper im Schlaf andere Phasen in der Gewichtung hat, zum Beispiel, das absolut. Und das ist, glaube ich, für so ein Verständnis dafür zu bekommen, wie stark eben bestimmte Einflussfaktoren aus dem Außen, egal ob Sport oder Ernährung, Alkohol, Party machen und so weiter einen Einfluss dann auf eben regenerative Prozesse, die sich dann auch einfach darstellen lassen. Aber wenn man jetzt eine Trainingssteuerung daraus ableiten wird, das wäre, glaube ich, auch so, wie die Miriam sagt, das macht mehr im Kopf. Und das ist wirklich ganz, ganz gefährlich, weil ich merke das auch. Zum Beispiel, ich habe jetzt einmal eine Nacht gehabt, da habe ich es mir runtergetan in der Nacht. Ich bin dann irgendwann auch aufgewacht, habe gemerkt, hoppala, war unten, habe es wieder aufgetan. Und natürlich sind die Werte dann am nächsten Tag grottenschlecht, ist eh klar. Ich habe eine ganz schreckliche Herzratenvariabilität gehabt. Und wer sagt denn, dass ich vor einem Rennen nicht auch sehr unruhig schlafe und das dann vielleicht ständig verschiebe? Dadurch ist auch schon der Wert dann ein anderer, als er sein sollte. Und daraus dann eine Korrelation abzuleiten, ist ganz schwierig. Was es eher macht, ist eine Verunsicherung. Und das braucht der Athlet in dem Moment sicher nicht.
Also lasst mir es als Gadget. Meine Frau ist happy, dass sie jetzt weiß, dass ich teilweise 1,5 Stunden vom Fernseher schlafe. Weil da habe ich ein Schlafpause um 21 Uhr.
Genau, Nickerchen erkannt.
Ja, und ich sage, ich brauche nicht so viel Schlaf. Ja, mittlerweile sehe ich, dass ich genug schlafe. Ja. Miriam, ein Thema, was mir wichtig ist, obwohl es mir immer schwer tut, noch immer es anzusprechen. Aber wir haben schon kurz über Zyklus und Leistungsfähigkeit gesprochen. Und meines Wissens war es ja Michaela Schifrin, die das Thema mal ganz offen angesprochen hat. Sehr zur Freude eines ORF-Kollegen, der sich mit der Übersetzung ein bisschen schwer getan hat. Aber wie wichtig ist es auch dir, dass dieses Thema im Spitzensport endlich enttabuisiert wird?
Ich kann mich genau an das Interview erinnern, was du da gerade ansprichst. Ja. Es war eigentlich ja, sehr amüsant. Nein, ich sag schon. Also natürlich, es ist ein Thema, es wird immer mehr, aber es ist schon, so wie du auch sagst, noch immer ein bisschen ein Tabuthema. Und es ist, wir können vor oft, wenn Frauen darüber sprechen, ist es immer so ein bisschen mit Schamgefühl in Verbindung. Und eigentlich war es gut, wenn das einfach enttabuisiert wird, weil man einfach sagt, okay, es geht da um die Gesundheit, es geht ums Wohlbefinden von Athletinnen. Und das war einfach wichtig, weil man einfach weiß, es kann Auswirkungen haben aus die oder auf die Leistung. Und nur nah war es dann gut, wenn ein Trainer einfach mehr wisst von dem Ganzen oder wenn das einfach ja normal ist, wenn man drüber redet. Aber es ist halt leider noch nicht ganz so, dass man sagt, okay, ich rede ganz offen darüber, aber ich glaube schon, dass es jetzt einfach immer besser wird, der ganze Umgang damit.
Okay, weil also laut Simone, vielleicht kannst du mir da helfen, aber da gibt es ja echt arge Folgen, was Verletzungen betrifft in den falschen Zeiten etc. Also dass ja das auch gefährlich sein kann. Und was mir ein Anliegen wäre in dem Fall, ist ja auch für junge Athletinnen, die oft gar nicht wissen, was jetzt alles da das mit sich bringt, ja, dass da Trainer mehr Bescheid wissen. Aber Simone, warum ist das so wichtig? Nicht nur, was jetzt den absoluten Erfolg bringt, sondern auch als Prophylaxe für Verletzungen, dass man da mehr Bescheid weiß.
Naja, ich glaube, generell ist es einmal das, was die Miriam gesagt hat, ganz richtig, dass wir einfach da überhaupt keine Scham haben sollten. Also, dass wir überhaupt diese, weil das, was macht Scham? Es macht auch irgendwie ein komisches Gewissen, oder? Man ist da irgendwie so, man ist immer lästig mit diesem Thema. Dann ist es irgendwie was, dann kommt aus einer Körperöffnung eigentlich Blut. So, Blut ist eh normal, aber die Körperöffnung ist halt nicht die, wo Blut rauskommen soll. Also komisch, aber ist so schon immer gewesen, sonst wären wir auch nicht da. Also eigentlich auch seltsam, wer uns das in den Kopf gesetzt hat, dass das irgendwie so schambehaftet ist. Das ist einmal das Erste. Und darüber einfach ein bisschen anders zu sprechen und anders nachzudenken, wäre schon ganz wichtig, dass vor allem die jungen Athletinnen einen anderen Zugang bekommen, wird, glaube ich, immer besser. Und warum es für uns natürlich so wichtig ist, weil ich glaube, dieser ganz wesentliche Bias, sowohl in der Sportwissenschaft als auch in der Ernährungswissenschaft und sowieso in der Medizin, dass wir Frauen lieber rauslassen aus Studien, weil sie so kompliziert sind mit ihrem komischen Zyklus, dann können wir es nicht so gut standardisieren. Und wir wollen ja, wir brauchen ja eine Standardisierung, um irgendwas darzustellen. Aber ich sage halt immer, das Leben ist halt kein Labor. Das funktioniert genau so, wie es funktioniert und ist auch gut so. Und deswegen darauf zu achten. Und diese Prophylaxe, was Infektanfälligkeiten oder vielleicht auch Verletzungs Probleme betrifft, das wäre insofern natürlich dann schon ganz ein weiterer Schritt, weil das auch wieder hochindividuell ist. Jede Athletin soll sich so gut damit auseinandersetzen, eben ohne Scham und ohne schlechtes Gewissen, dass man sagt, ja, dann trainiere ich eher das, da bin ich, fühle ich mich besser oder das lasse ich lieber weg. Das wäre eigentlich, glaube ich, das Entscheidende. Und dann ist es immer noch hochindividuell. Also es ist einfach, jede Athletin ist in ihrer Zyklusphase auch anders leistungsfähig. Wir können auch das nicht standardisieren. Aber einfach, dass man einmal hinschaut und sagt, das ist so, das ist Fakt. Das wäre schon schön.
Aber was wäre die Lösung? Wäre es da ein Trainer, eine Ansprechperson für Athletinnen? Weil es ist nicht in der Trainerausbildung. Also da wird über Religion oder irgendwas geredet, aber das Thema ist nicht dabei. Ja? Also wäre so eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner für sowas notwendig? Weil da geht es ja auch viel um Kommunikation. Warum
Ja.
ich vielleicht bei einem Training ein bisschen weniger
Genau. Ich glaube,
intensiv das gestalten kann oder soll oder muss.
Wissen vermitteln
Wissen
und darüber
vermitteln.
sprechen. Also sowohl unter den Aktiven als auch quasi unter den Trainern, alle, die quasi rund um einen Athleten etwas zu sagen haben. Und dann alles, was gesagt wird, macht etwas mit uns. Also jede Information, die quasi ausgesprochen wird, alles, was besprochen wird, macht im Bewusstsein oder Unterbewusstsein was mit dem Athleten. Und umso quasi ernster das Thema genommen wird, weil sie auch eigentlich eine Superpower ist, also vielleicht auch viel mehr darauf eingehen. Es gibt Phasen, da sind wir so viel stärker. Und diese Phasen muss man kennen und dann kann man sie aktiv nutzen und darauf den Fokus legen und nicht aufs Negative. Das wäre mir eigentlich am wichtigsten.
Okay. Miriam, wenn du einer 18-jährigen Miriam einen Tipp geben könntest, Bezug auf Ernährung, Regeneration und Gesundheit, was würdest du ihr mitgeben?
Das ist immer so eine schwierige Sache. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen?
Ja.
Na, für mich ist, glaube ich, wenn ich so zurückblicke, war es eigentlich wirklich so, dass ich sage, okay, ich möchte mich früher mit den ganzen Bereichen oder mit der Thematik einfach bewusster auseinandersetzen. Oder vielleicht einfach besser darüber informiert werden. Und ich glaube, das Wichtige ist schon, dass man sagt, okay, vielleicht konnte ich meinem früher oder jüngeren Ich sagen, okay, optimiere das Ganze ein bisschen früher oder besser vielleicht jetzt nicht, aber einfach früher. Aber ich glaube, auch wenn man dann im jüngeren Alter da schon das alles besser sieht oder genauer macht, ist es, glaube ich, aber wichtig, dass man sagt, okay, aber versteift dich nicht nur auf das Ganze. Also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ich mir einen Ernährungsplan zum Beispiel anschaue und dann sagst du, ja, aber du darfst trotzdem einmal eine Pizza essen oder einen Burger essen oder so, was dir das nicht einfach das dann zu ernst genommen wird, sondern dass man schon sagt, okay, du darfst da schon einmal drüber schlagen, auch bei der Ernährung. Also es ist ja nicht so, dass, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sagt, okay, es ist zum Beispiel ein Ernährungsthema, schau, dass du 6 Tage in der Woche den Plan machst, aber okay, dann an einem Tag darfst du dann mal was essen, was vielleicht jetzt nicht das Beste ist fürs Training. Also, dass man da nicht zu,
Cheat
ja, okay, Cheat Days.
Day.
Aber das ist halt das, was ich zum Beispiel sage bei der Ernährung oder bei der Regeneration zum Beispiel war es für mich so immer, dass ich lang braucht habe, das zu sehen, dass einfach die Pause auch sehr, sehr wichtig ist und dass man da den Körper, eben die Pausen einfach ergibt, weil ich hab das, ich weiß noch, einmal wäre einen Segelurlaub gemacht und habe mir im ersten Moment gedacht, boah, eine Woche nicht trainieren. Da haut's mir alles zusammen, was ich die Wochen davor trainiert habe, aber das war der beste Urlaub für meinen Körper zum Beispiel. Also, und da ist dann richtig viel weitergegangen, dass man einfach solche Sachen auch, was die Regeneration betrifft, besser oder anders versteht. Ich war halt immer eine, die was viel oder sehr viel trainiert hat, da ist auch jeder sehr unterschiedlich, aber für mich war es wichtig, dass ihr wisst, ja, okay, Pause ist sehr, sehr wichtig für den Körper einfach.
Das ist wirklich spannend. Das ist wirklich so spannend, weil das ist, glaube ich, für alle irgendwie so das Conclusio aus, jetzt bin ich alt, jetzt weiß ich das, hätte ich das doch früher gewusst. Und das Witzige ist aber, wenn wir das jetzt den jungen Athleten sagen, oder? Sie wollen es auch nicht so genau hören. Und es ist
Ja,
immer
aber das ist
eher,
Das ist auch eine Erziehungssache, weil wir sind auch trainiert, wenn's jetzt, wenn da nichts wehtut, dann hast du nicht hart genug trainiert. Ja? Und am nächsten Tag kommst du wieder. Und warum sollst du jetzt eine Pause machen? Ja?
Also, ja, aber es fühlt sich halt auch anders an. Klar, aber es fühlt sich halt so viel anders an, oder? Und es ist ein, so ein Unterschied, wie du dich mit 20 fühlst, unkaputtbar und alles eigentlich noch ohne jegliche Gedanken an die Zukunft, weil du musst nicht. Das hat sie, und du hast es noch nie gespürt. Und meistens die Jungen, oder?
Ich glaube schon, dass das oft viel Informationssache ist. Mhm. Weil ich muss jetzt nicht so, also, oder ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich mich zum Beispiel älter fühle wie vor 8 Jahren. Über 3 Meter zu meinen.
Ich auch nicht.
Aber es ist halt wirklich so, früher habe ich das nicht so wahrgenommen. Und so im Nachhinein denke ich mir, okay, das ist genauso wichtig, aber es ist mir damals einfach nicht so vor die Augen geführt worden. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen, das ist ja beim Mentaltraining auch oft so. Früher denkst du mal, es war für mich zum Beispiel mit 18 war das einfach nicht interessant. Und zum Psychologen gehen, das war ja früher sowieso was Schlimmes. Aber wenn man jetzt, dann spricht man einfach viel offener über solche Sachen. Ja, ich mache Mentaltraining, ich habe einen Psychologen an meiner Seite. Das ist dann irgendwie ganz natürlich, und ich weiß jetzt, oder ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Alter zusammenhängt oder einfach mit der jetzigen Zeit, dass man offener über die Sachen spricht.
Als Ältester kann ich sagen, das hat mit der Zeit zu tun, weil wir haben 87 war ich in einem Forschungsprojekt zum Thema Neurofeedback, mentales Training. Und damals ist nur darum gegangen, wir wollen Sachen, die die Shaolin können und über Kohlen gehen und über solche Sachen. Mhm. Aber was wir da gelernt haben über uns selbst, ja, und erst nachher draufgekommen sein, nur wenn uns einer erzählt hat, wir gehen jetzt zu einem Psychologen, wäre keiner hingegangen. Mhm. Und wir müssen mentales Training, weil du hast ein Problem. Das war immer, okay, mentales Training, was habe ich für ein Problem? Ja, ich kann mich nicht konzentrieren. Mein rechte Gehirnhälfte ist spülen gegeneinander, ja. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und erst danach, ja, also nach meiner Karriere, 20 Jahre später fast, ja, bin ich draufgekommen, was das für ein Schatz ist, was ich dort gelernt habe, ja. Und jetzt ist das schon viel mehr Thema, auch vom Training her. Also für uns war es so, du musst den Schweinehund überwinden lernen. Ja, aber bitte nicht täglich, ja, im Training, ja. Und wenn du am Freitag hundsmiert und tot und alles hat dir wehgetan, dann hast du vielleicht einmal einen Tag Pause gekriegt. Aber das war das damals und immer mehr, immer mehr. Ja, und ein paar sind durchgekommen und viele sind auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, da hat sich im Laufe der Zeit Simone wahnsinnig viel getan. Ja, wahnsinnig viel. Ja,
ja,
auch also, allein das, was wir das letzte Mal gehabt haben, Fuel the Champion, von den Produkten, die Simone baut, da mit Omnibiotik. Also ich kann mich zu meiner Zeit erinnern, da ist Isostar gerade am Markt gekommen.
Und alle haben Isostar getrunken.
So viel Löffel reinkaut, dass das schmeckt, ja, wo jeder gesagt hat, Leidl, was macht ihr da? Das ist komplett sinnlos. Ja. Aber das hat keiner besser gewusst. Oh, es gibt ein Elektrolytgetränk. Na, hauen wir mal rein, was es hergibt. Ich habe trotzdem noch 2 Fragen. Was möchtest du nach deiner aktiven Karriere? Klingt jetzt auch blöd, weil Olympia steht noch bevor. Die Goldmedaille kommt noch in Cortina. Aber was möchtest du aus dieser intensiven Sportzeit mitnehmen?
Boah, ich glaube eigentlich, dass so eine Sportkarriere eigentlich die Menschen extrem oder mich sehr geprägt hat, weil man doch sowohl aus Höhen, aber eigentlich nur mehr aus Tiefen einfach lernt. Also man lernt einfach extrem, was Durchhaltevermögen betrifft, was es heißt, mit Rückschlägen umzugehen. Natürlich, wenn man erfolgreich ist oder wenn man nur Erfolge hat, dann geht alles nicht so leicht. Aber das Wahre lernst du erst dann, sage ich einmal, in einem Tal kennen. Und das ist das, was ich glaube einfach mitnehmen kann, dass man einfach durchhaltet, so zart wie es ist, die Sonne geht immer wieder auf.
Herrlich. Herrlich. Dann können wir, glaube ich, Simone nur mehr alles, alles Gute für die Saison wünschen. Und ja, eine Medaille für Olympia.
Dürfen ja, wir danke schön. Ja. Genau. Daumen sind gedrückt. Wir geben im Hintergrund unser Bestes. Die Miriam und ich, wir haben ja im Sommer noch einmal eine Analyse gemacht. Die werden wir uns jetzt einmal anschauen und dann schauen, dass die Miriam auch für die kommende Saison wieder so gut aufgestellt ist, dass sie möglichst wenig bis gar nicht krank ist.
Sehr gut. Danke
Ja.
euch.
Danke euch. Schönen Tag. Ciao.
Alles Gute.
Danke.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur. Thank you.